herzlich willkommen zu The Matcha Talk.
Ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr.
Ich bin Dilek Pachajolo, Influencerin und Content Creatorin.
Ich bin Duygu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur.
Und heute spielen wir den Matcha.
Dilek, weißt du, wie wir gerade sind?
Ja.
Kennst du diesen Trend Black Swan und White Swan oder so?
Aber echt? Ja, genau.
Du bist White Swan und ich bin böse. Black Swan heute.
Hast du den Film angeguckt? Ich habe den noch nie gesehen.
Ich habe den gesehen, da war ich noch relativ jung. Das hat mich sehr traumatisiert, dieser Film.
Habe ich nämlich gehört, sehr, dass der Psycho. So Psycho ist, oder?
Er ist Psycho. Mila Kunis spielt ja und Natalie Portman. Mhm. Ich finde, die spielen das 1A, weil ich erinnere mich, wie gesagt, da war ich 14, 15 oder so. Ich habe richtig Angst danach gehabt. Also sie haben sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ja. Aber Ballett, es geht ja auch um Ballett und diese Ballettszene ist ja, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr streng dort. Das ist ja mit viel Druck und so verbunden. Ja.
Ich hatte da letztens mal so einen True-Crime-Fall gehört. Das russische Ballett ist ja auch so extrem, extrem gehypt und extrem streng. Und da gab es auch so Mordfall und sowas. Und das sind die ja auch komplett unter
vorstellen.
Druck, die Balletttänzerinnen und Tänzer und was da alles hinter den Kulissen abgeht, ist echt krass. Es ist kein einfaches Business.
Nee, gar nicht. Also ich habe richtig Respekt davor, wenn Leute Ballerina sind oder Ballerina werden wollen. Es sieht halt wunderschön aus
so
auf
elegant.
Der Bühne. Ja, so, so toll. Aber ich glaube, behind the scenes, wie du sagst, ist sehr viel Druck hinter, weil diese Perfektion ist ja ganz wichtig da.
Voll, extrem. Du, und zu heutiges Thema, da hatten wir auch in den letzten Folgen mal in einem Fragen und Antworten mal ein bisschen das Thema angeschnitten. Und zwar, wir kommen ja beide aus der Türkei und leben aber oder haben unser ganzes Leben eigentlich in Deutschland verbracht, sind dort geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und ich glaube, bei dir war es auch so, dass du in den Ferien, in den Sommerferien dann meistens in die Türkei gegangen bist oder mit deinen Eltern deine Familie dort besuchen, deine Verwandten dort besuchen bist. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die diese Unterschiede einfach gemerkt hat. Man fühlt sich nicht wirklich deutsch, man fühlt sich nicht wirklich türkisch. In Deutschland ist man die Ausländerin, in der Türkei ist man aber auch irgendwie nicht die Türkin, sondern man ist die Deutsche. Und vielleicht reden wir heute mal ein bisschen über dieses Thema, was so deine Erfahrungen waren, wie du das so empfunden hast oder immer noch empfindest. Ich meine, jetzt sind wir auch ein bisschen älter. Als Kind empfindet man das auch ein bisschen anders, finde ich. Und wie das Leben allgemein auch für dich war, als Kind, in der Schule, im Studium. Ja. Wir hatten schon immer wieder in den Podcast-Folgen ein bisschen darüber geredet, auch über das Thema Türkisch, Muttersprache, haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht. Und da haben wir auch ganz viel so Kommentare gekriegt und ganz viele Leute, die damit relaten konnten. Und weiß nicht, also wie würdest du sagen, fühlst du dich? Also die Frage hat man mir auch als Kind immer gestellt. Man hat zu mir immer gesagt, ist Deutschland besser oder die Türkei?
Echt jetzt?
Vor allem von meinen Verwandten aus der Türkei. Hat man dir die Frage gestellt?
Nee, soweit ich mich erinnern kann, nicht.
Nie?
Finde ich nämlich krass.
Immer.
Immer. Was hast du geantwortet?
Ich habe immer gesagt, was findest du besser, Türkei oder Deutschland? Dann stelle ich dir mal die Frage, was findest du, wo findest du dich, wo fühlst du dich wohler? Jetzt, du wohnst jetzt zwar in der Schweiz, aber wo hast du dich wohler gefühlt, in der Türkei oder in der Schweiz? In Deutschland oder in der Schweiz?
Nein.
Sorry, komm mal mit dir. Wo fühlst du dich wohler, in Deutschland oder in der Türkei?
Ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten, weil wir sind in Deutschland geboren, wir sind in Deutschland aufgewachsen, wir sind in die Schule gegangen in Deutschland. Alles, alle Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe, sind in Deutschland, abgesehen von ein paar Erinnerungen im Urlaub in der Türkei. Also das Einzige, was ich mit der Türkei verbinde, ist Urlaub und Verwandte besuchen gehen. Und deswegen finde ich diese Frage auch kackendreist, wenn ich das so sagen darf, dass deine Verwandte dich als Kind fragen, Deutschland oder Türkei, hä, wie soll man, also klar, als Kind findest du Urlaub machen bestimmt toll und sagst dann Türkei. Aber du lebst ja nicht dort. Das können wir erst beurteilen, eigentlich, wenn man in der Türkei gelebt hat. Und wir hatten es ja auch angeschnitten. Wir beide sind ja eigentlich sehr froh, dass wir in Deutschland leben oder gelebt haben. Und in der Türkei ist es halt einfach so, dass ich mich immer wohl gefühlt habe. wenn ich im Urlaub dort war. Aber auf der anderen Seite, je älter ich wurde, auch gemerkt habe, es gibt schon diese Distanz von den türkischen Leuten gegenüber uns Deutsch-Türken. Es ist so eine Hassliebe, würde ich sagen, oder? Weil es ist irgendwie, es ist eigentlich ein bisschen Neid dabei, weil man immer raushört, ja, ihr habt ja so viel Geld, euch geht es ja so gut, ihr seid ja in Deutschland, ihr bekommt das alles hier nicht mit, wir sind hier arbeitslos, haben kein Geld. Und auf der anderen Seite fördert ja auch die Deutsch-Türken, auch die deutsche Wirtschaft, indem sie, also jeden, den ich kenne, der ursprünglich aus der Türkei kommt, geht mindestens einmal im Jahr in die Türkei Urlaub machen. Und das ist ja auch so, dass sie ihr Land lieben. Nur es ist diese Hassliebe, weil halt den Türken in der Türkei es nicht so gut geht wie den Deutsch-Türken. Weiß nicht, ist es dir auch, wirst du auch damit konfrontiert, dass die Leute auch immer sagen in der Türkei, ach ja, du kommst aus Deutschland, wie toll, schön für dich, ich will auch unbedingt dahin. Und irgendwie, dass auch viele Menschen in der Türkei dieses Unglückliche haben und weg wollen. Ist das dir aufgefallen, auch bei dir?
Voll. Also wie gesagt, es gibt so zwei verschiedene Menschen, sag ich mal, wenn ich das jetzt so pauschalisieren würde. Einmal die uns voll nicht feiern. Ich sage jetzt mal uns als Person, also als Deutsch-Türken. Ja. Die sind dann so dieses, ach, ihr kommt hierher, ihr denkt, ihr habt die geilsten Outfits, ihr denkt, ihr kennt die neuesten Trends, ihr denkt, ihr seid es und wir kennen hier nichts, wir leben hier hinterm Mond. So denken die über manche Deutsch-Türken. Es gibt diese Art von Menschen, denen ich jetzt begegnet bin. Und dann gibt es noch die andere Art von Menschen, die so Dings sind. Ihr kommt ja aus Deutschland, ihr kommt ja aus Europa, ihr könnt euch das alles leisten. Ihr habt viel Geld, ihr kommt hierher, ihr geht hier nur reisen oder isst in den teuersten Restaurants. Und ich habe das als Kind nicht so stark empfunden, aber je älter ich wurde, vor allem in der Pubertät, habe ich gemerkt, ich war zum Beispiel immer eine Person, ich habe mein Leben lang gearbeitet. Also so mit 14 habe ich angefangen, so ein bisschen Zeitung auszutragen und dann Bäckereien habe ich ganz viel gearbeitet. Ich habe mir mein Taschengeld immer verdient. Und ich habe das immer angespart und wenn ich in der Türkei war, habe ich mir halt dann davon was gegönnt, sage ich mal. Oder ich bin mit meinen Cousinen ausgegangen oder mit Freunden ausgegangen und habe dann meistens auch, sagen wir mal, bezahlt. Und das war für mich halt selbstverständlich. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auch die Unterschiede bemerkt, dass die türkischen Mädels, vor allem während dem Studium oder so, nicht so viel nebenher gearbeitet haben oder neben der Schule. Das war nicht so normal. Ja. Man wurde hat so ein bisschen Taschengeld vom Papa gekriegt. Entweder war man broke oder man hatte Geld. Aber dieses neben dem Studium und neben der Schule arbeiten, was wir hier kennen, so dieses viel arbeiten oder einfach viel tun, so aktiv sein, das haben die dort nicht so gehabt und das habe ich so ein bisschen gemerkt. Und dann hieß es, ihr kommt hierher, gibt so viel Geld aus, aber eigentlich ist es ja auch das Geld, was man so selbst verdient hat und dann natürlich auch ausgeben möchte. Also ich hatte dann immer das Gefühl so, ich werde so verurteilt, so à la so eine reiche Göre, aber so war ich gar nicht. Das war eigentlich mein Geld, was ich mir so verdient habe. Weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, weil du hast ja auch früh angefangen zu arbeiten. Und das war schon so ein Unterschied, was ich bemerkt habe. Und auch, was man uns oft gesagt hat, ihr seid so
naiv.
Danke. Ihr Deutsch-Türken, ihr seid so naiv. Echt? Man kann euch voll leicht verarschen. So dieses, weißt du, ich meine, dass die türkischen Mädels das Gefühl haben, wir sind so naiv, so leichtgläubig. Oder wenn wir zum Beispiel mit meinen Cousinen irgendwo einkaufen waren und dann hat sie gesagt, du bist immer voll nett zu den Leuten, du lächelst immer zu viel, du lachst immer so viel. Wieso machst du das? Ich so, keine Ahnung. Ja. Das wirkt so, als wärst du so einfach leichtgläubig und keine Ahnung. Du musst so ein bisschen arrogant wirken. Ich so, ich bin nicht so. Weiß nicht. Wie war es bei dir?
Kann voll relaten zu dem Ganzen, was du gesagt hast. Es gibt, also wir reden ja jetzt nur von unseren Erfahrungen. Und als ich jünger war und auch Verwandte bei uns in der Türkei, die sind halt anders. Und die haben auch, so vieles anders. Deren Humor ist sogar anders. Ich meine, ich muss sagen, wir hatten einen Bekannten, einen Verwandten. Mhm. Und ich mochte ihn nicht, weil er immer so Witze gemacht hat. Die finde entweder habe ich sie falsch interpretiert, ich habe es nicht gecheckt. Oder ich habe mich immer persönlich angegriffen gefühlt. So dumme Witze, aber er hat das mit allen gemacht und das war so ein türkischer Humor, ich kann es gar nicht beschreiben. Er hat dann zum Beispiel so gesagt wie, kennst du Papai, die Serie? Der Film Papai und dann ist auch dieses Safinas, heißt sie, diese ganz, ganz dünne.
Ja.
Und die hat zum, der hat immer meine Schwester so genannt. Und ich, mich hat das voll getriggert, weil die ist eine ganz dünne, hässliche Frau und meine Schwester ist nicht so. Wieso sagt er das? Und ich habe mich halt so voll angegriffen gefühlt davon und auch so andere Dinge. Mhm, und das ist aber deren, die meinen das gar nicht böse, das ist deren Humor. Die haben so komische Sätze, so komische Witze gemacht, mhm, wo ich immer dachte, nee, sorry, nicht mit mir, gar keine Lust darauf. Und bei den Jüngeren, also so Gleichaltrigen, war es genau wie bei dir. Wir waren draußen essen, wir waren draußen was trinken, wir waren wieder 13, 14 Jahre. Und nicht einmal haben sie ihr Portemonnaie gezückt oder irgendeine Art von Anstand, also irgendwas gemacht, dass sie auch zahlen wollen oder dass wir 50-50 machen. Wir waren ja alle Kinder. Und es war genau das, der gleiche Gedanke, ja, eure Eltern haben ja Geld, ihr kommt aus Deutschland, ihr könnt das ja zahlen. Kein Danke, kein Bitte, kein Nix. Es ist selbstverständlich gewesen. Und ich weiß nicht, ich finde, als Kind checkt man es nicht so sehr, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist es schon ein No-Go. Also, hey, du weißt doch gar nicht, was bei uns abgeht, nur weil wir in einem anderen Land leben. Und was mich so aufregt, das dachte ich mir auch schon als Kind, dann komm doch auch nach Deutschland. Wenn du es so scheiße findest in der Türkei und wir uns, es geht ja in Deutschland so, so gut, dann komm doch. Weißt du, und ich weiß nicht, jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben im Urlaub immer gesagt, boah, voll unfair, wir haben jeden Tag Strand und gutes Wetter. Haben wir in Deutschland nicht gehabt. Ne? Man kann immer alles positiv und negativ sehen, aber dieses, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Neid war oder ob es diese Selbstverständlichkeit, dass wir Geld haben, die nicht, dass es wie uns besser geht und denen nicht. Diese Vergleiche ziehen, die habe ich sehr, sehr stark auch gespürt.
Voll, Dürgo. Ich habe dazu auch eine Story, weil du vorher gesagt hast, kommt doch nach Deutschland, ja, und schaut es euch mal an. Und zwar, mein Papa ist damals zusammen mit meinem Onkel hierher gezogen. Mhm. Nach Deutschland, weil mein Opa hier war und die waren damals 16, 17, also voll jung, waren hier in der Schule und haben gearbeitet und da habe ich noch einen jüngeren Onkel gehabt und er hat dann gemeint, ich will auch mal nach Deutschland, was ist denn da, ich will da auch mal hin, das ist doch, was ihr seid dort, ihr habt das beste Leben und wir sind hier noch in der Türkei im Dorf. Mein Papa hat gesagt, okay, komm mal her. Dann war der für 3 Monate, hat der sich so ein, man kriegt ja immer so ein Touristenvisum für 3 Monate, hat er gekriegt, war er da. Er hat es kaum 2 Wochen ausgehalten. Er hat gesagt, es ist kalt, er war auch im Winter hier. Es ist kalt, es ist grau, jeder ist am Arbeiten. Ihr seid den ganzen Tag zu Hause, wir sind nicht draußen, wir haben keine wirklichen Freunde. Es gibt, in der Türkei gibt es ja immer so diese Kave für Männer, weißt du, diese Cafés für Männer, wo Männer hingehen, wo sie da chillen, Karten spielen, den ganzen Tag chillen einfach. Und er hat gesagt, so was gibt's hier nicht, es gibt keine so Community, was ist das? Und er ist nach 2 Wochen wieder zurück. Er hat gesagt, ich würde hier niemals leben. Niemals. Und natürlich, die Zeiten haben sich geändert, es ist natürlich anders jetzt, also es ist jetzt nicht verglichen wie vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Aber ich finde, die meisten haben gar keine Vorstellung, wie das ist, hier zu leben. Also vielleicht kennen die das aus Filmen oder so, aber eigentlich kennen die es ja nicht, wie das wirklich ist, hier zu leben. Und vor allem, wie es ist, als Ausländer in Deutschland zu sein.
Guter Punkt. Sehr guter Punkt, Dilek. Oder? Genau das ist das, weil die Türken sind in der Türkei beheimatet. Das ist deren Heimatland, die leben dort. Die Deutsch-Türken sind aus der Türkei vor Jahrhunderten, Jahrzehnten oder was auch immer, welche Generation rübergekommen ist. Aber die sind rübergekommen und sind wie Fremde in einem Land, wo andere Leute beheimatet sind. Ne? Und das ist ja unser Struggle, würde ich mal sagen, von jedem Ausländer. Ist man deutsch? Ist man mehr? Soll man seiner Kultur treu bleiben? Soll man sich mehr etablieren in der deutschen Kultur? Soll man die Kultur verleugnen? Dieser Struggle, den kennen die gar nicht. Und wir werden ja, also ich finde das toll, dieses Thema zu besprechen, Dilek, weil ich gespannt bin auf deine Einstellung dazu, weil ich war als Kind oder auch jetzt noch, bis vor kurzem, also in dem Erwachsenenalter, sage ich mal, wenn man so heranwächst, immer im Struggle gewesen, okay, Deutsch, ich war auf einer katholischen Grundschule, ich war auf einer deutschen, also ich habe alles in Deutschland gemacht. Meine Mama hat nämlich immer eine Sache auch gesagt, vielleicht ein bisschen Dings, aber sie hat immer gesagt, sei immer besser in Deutsch als die Deutschen. Und dann kannst du dich etablieren.
Das hat meine Mama auch wirklich gesagt.
Ja, und das war für mich voll ein Ansporn und das habe ich auch geschafft teilweise. Und das war einfach so dieses, damit die sich ernst nehmen. Damit die nicht denken, ach, die kann so halb Deutsch nicht richtig. Und ne, deswegen auch zurück zum Thema von der einen Folge, wo die Leute uns geschrieben haben, hey, wie, ihr habt euch verleugnet, ihr könnt kein Türkisch. Nein, aber es war in dieser Schulphase, wo man so diesen Druck hatte, perfektes Deutsch zu können, damit bloß nicht die deutschen Kinder einen verurteilen und sagen, ach, guck mal, die Türkin, die kann nicht mal richtig Deutsch. Und nachher haben wir ja trotzdem perfektes genau. Türkisch gesprochen. Nur diese, das ist schon wichtig, würde ich sagen, dass man in dem Land, wo deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern ausgewandert sind, dass du diese Sprache perfekt wirklich sprechen kannst, soweit es perfekt geht. Dieses, ja, wir zeigen denen, dass wir es können, das habe ich schon gespürt. War es bei dir auch so?
Hm. 100 Pro, auf jeden Fall. Vor allem, du hast ja auch von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt, nach der sechsten. Und ich weiß noch, der Schuldirektor hatte zu meinem Papa gesagt, sie wird es nicht schaffen. Also sie wird es nicht auf dem Gymi schaffen. Sie soll lieber eine gute Realschülerin bleiben, anstatt auf dem Gymi eine schlechte Gymnasiastin zu sein. Und das hat mich so genervt. Weil wenn sowas passiert, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Döger, instinktiv habe ich dann immer gedacht, es ist, weil ich eine Ausländerin bin. Es ist, er möchte nicht, dass ich es weit bringe. Und das war so voll, wenn man das als so junges Mädchen spürt oder dieses Gefühl überhaupt kriegt, das ist voll ekelhaft. Ja. Und wir hatten ja letztens hatten wir es darüber, über so einen TikTok von Alyssa Cayenne, wo sie sagt, sie ist in einem Café gewesen, hat TikToks angeguckt oder ihr Handy war nicht mal laut. Und eine ältere Dame hat sich beschwert und hat gesagt, was ist das, mach das leiser. Und sie hat sich direkt entschuldigt, hat es leiser gemacht, hat sich direkt schlecht gefühlt. Und sie meinte, ich weiß nicht, warum ich so reagiert habe, aber ich habe so reagiert, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich bin Ausländerin, sie soll nicht dieses typische Ausländer-Mädchen-Vibe von mir kriegen, die, ich sag mal, nicht so gebildet ist und einfach, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber einfach dieses, ach, das sind Ausländer, die hören immer, oder die machen immer unangebrachte genau. Sachen in der Öffentlichkeit. Dass man nicht dieses Gefühl vermittelt. Und das ist genau das, was ich auch oft gespürt habe, vor allem, als jetzt natürlich nicht unbedingt, aber früher, als ich so jünger war und immer das Gefühl hatte, okay, ich bin eine Ausländerin, aber ich will nicht, dass die Menschen denken, dass ich zum Beispiel kein Deutsch kann oder nicht gebildet bin oder einfach es nicht weit gebracht habe.
Genau so, ja.
Und das ist für ein junges Mädchen, aber auch für einfach junge Leute ist das schon ein Druck, was man verspürt, was man zum Beispiel als Deutsche oder als Deutsche vielleicht nicht verspüren würde. Ich weiß es nicht. Also das Gefühl hatte ich immer irgendwie, oder?
Genau gleich. Also dieser Druck, dieser unbewusste Druck, als Kind kannst du das ja nicht deuten, aber so, wenn man das reflektiert, dann merkst du schon, dass dieser Druck schon immer da war. In der Schule, im Freundeskreis, in hier und da. Und letztens haben wir mal, habe ich die Frage gestellt bekommen, wurdest du mal gemobbt, weil du Ausländerin bist? Und ich habe Nein gesagt. Mhm. Und dann habe ich drüber nachgedacht und in meinem Kopf, in meinem Bewusstsein ist es nicht, ich wurde mal gemobbt. Das Gefühl hatte ich irgendwie nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in meinem Kinderkopf, in meinem jugendlichen Kopf auch, dass ich das ganz anders wahrgenommen habe, wie andere zum Beispiel. Ich bin halt eher so ein Mensch, mich interessiert gar nicht, was deine Intention ist, wenn du was sagst. Wenn du mich persönlich angreifst, klar, dann check ich's. Aber wenn du irgendeinen Spruch sagst, der zweideutig sein kann, habe ich meistens immer, deswegen auch dieses Thema naiv, habe ich immer an das Positive geglaubt. Ich habe nie gesagt, ah, guck mal die, jetzt will die mich runtermachen. Das war gar nicht in meinem Kopf präsent. Deswegen kann sein, dass ich mal gemobbt wurde, weil ich Ausländerin bin. Aber ich habe es nie mehr persönlich genommen oder nie realisiert und gesagt, boah, guck mal, die mobben mich. Weißt du, wie ich das meine?
Mhm. Aber wurde jetzt mal nicht direkt irgendwas gegen dich gesagt, sowas wie, ich sag jetzt mal, scheiß Türke?
Ich erinnere mich nicht. Keine Ahnung. Es kann sein, weil, wie gesagt, ich war wirklich auf einer katholischen Grundschule, war wirklich sehr, sehr, also das war auch eine sehr super Grundschule, aber da sind auch einige Vorfälle passiert. Ich weiß nicht, das habe ich einmal erzählt mit der Religionslehrerin. Sowas ist mir im Kopf geblieben. Sie hat aber jetzt nicht zu mir scheiß Türkin gesagt, aber vielleicht das Gefühl gegeben. So Kleinigkeiten schon. Aber ich wurde noch nie face-to-face konfrontiert und gesagt, du bist eine scheiß Türkin und du bist ein scheiß Ausländer. Das ist mir noch nicht passiert. Ist das dir passiert?
Ja, mir ist passiert. Ja. Okay. Also, wie du gesagt hast, ich hatte nie das Gefühl, dass man mich direkt angegriffen hat oder direkt was gesagt hat. Einmal nur hat ein Klassenkamerad in der siebten Klasse, da war ich ganz frisch eben auf dem Gymnasium, da habe ich mich so vorm Spiegel, habe ich so meine Haare ja. angeguckt oder keine Ahnung, was ich gemacht. Ich war auf jeden Fall vorm Spiegel. Und er saß da, hat mich angeguckt und hat gesagt, was guckst du dich an? Siehst eh scheiße aus, du scheiß Türkin, hat er gemeint.
Okay.
Siehst eh kacke aus, du scheiß Türkin,
hat er gesagt. Okay, das ist krass.
Und ich habe ihn dann angeguckt, habe dann direkt weggeguckt, bin dann, habe mich dann hingesetzt. Er hat mich so eingeschüchtert, weißt du, wie ich meine? Ich wusste gar nicht,
ja,
was ich sagen soll.
Verstehe ich auch, was ist für eine Aussage?
Und das war so, da denke ich mir auch, du bist ein Siebtklässler, wie alt ist man da?
13?
Ja. Ja, so, 13, 14. Wie kannst du so denken? Wie kannst du rassistisch sein?
Das kommt also, von den Eltern.
Das kommt ja nicht. Ja, es ist, man lernt das, man kriegt das so mit und dann denkt man das so, okay, sie ist Ausländerin, sie ist anders als ich, sie ist scheiße. Mhm. Und das Gefühl hatte ich so, irgendwann sind wir dann gute Freunde geworden, aber das war dann so eine Konfrontation, womit ich überhaupt nicht klar kam. Und ansonsten so von den Lehrern oder auch allgemein habe ich das persönlich nie gespürt, aber ich hatte eine Freundin, sie war auch Türkin. Bei ihr war das schon ein bisschen mehr und sie hatte auch einmal die Lehrerin richtig konfrontiert und hat gesagt, sie haben mich in eine Schublade gesteckt und aus der holen sie mich nicht mehr raus. Und sie so, diese Diskussion will ich mit dir jetzt hier vor der ganzen Klasse nicht eingehen. Und sie war in der 6. Klasse oder so.
Aber was hat sie gemacht? Damals. Genau, weißt du es noch?
Sie hat halt immer eine richtig, richtig schlechte mündliche Note gekriegt, glaube ich. Obwohl sie sich auch noch Mühe gegeben hat. Zum Beispiel im ersten Halbjahr kriegt man ja eine Note und dann am Ende des Schuljahres dann nochmal eine mündliche Note. Und sie hat sich im zweiten Halbjahr hat sie sich voll verbessert, das hat sogar jeder gesagt. Und sie hat trotzdem eine schlechtere Note gekriegt. Und dann hat sie sich halt beschwert und hat sie gesagt, ja, was ist mit dir, warum beschwerst du dich? Und dann hat sie gesagt, wenn sie möchten, können wir das vor der ganzen Klasse diskutieren. Die so, ja, kannst du gerne machen. So richtig provokant. Und das hat sie dann gemacht. Und das, also ich fand das voll mutig, weil ja. Ich hätte mir das in dem Alter, hätte ich mich da nicht getraut.
Hammer.
Und was auch voll interessant ist, ich weiß nicht, ob ich die Story erzähle. Habe ich die Story mit dem Kopftuch erzählt?
Nein.
Nicht, gell? Okay. Wir hatten in der 11. Klasse oder so, hatten wir so ein Buch gelesen, das hieß Andorra oder sowas oder irgendwie so. Da ging es um einen Juden und es ging um Vorurteile gegenüber diesem Juden. Und dann hat mein Deutschlehrer, kam er zu mir und zu meiner türkischen Freundin, hat gesagt, würdet ihr mir einen Gefallen tun, eine von euch, würdet ihr morgen in die Schule mit einem Kopftuch kommen? Einfach so random.
Was?
Weil wir hatten in der zweiten Stunde Deutsch und in der ersten Stunde hatten wir Französisch. Und dann habe ich gesagt, also ich habe mich nicht getraut. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Und sie meinte, ich mach's.
Wow,
also okay. Ja. Und dann einfach berichten, was für ein Eindruck oder wie andere auf euch reagieren. Weil überleg mal, jeder kennt dich seit Jahren und dann kommst du von einem Tag auf den anderen mit einem Kopftuch in die Schule. Das ist ja schon eine krasse Veränderung äußerlich. Dann kam sie. Und meine Französischlehrerin es hat fast keiner darauf reagiert aus der Klasse. Keiner ist zu ihr hergekommen und hat gesagt, hast du jetzt ein Kopftuch? Was ist los?
Okay.
Niemand.
Also sie haben es ignoriert.
Komplett.
Okay.
Und es war jetzt nicht so, dass wir keine Freunde hatten.
Ja.
Wir hatten voll viele Freunde und keiner hat sie darauf angesprochen. Und nur sie und ich wussten das. Und dann in der zweiten Stunde kam dann unser Lehrer und hat dann gesagt, habt ihr eine Veränderung bei eurer Klassenkameradin gemacht? Oder habt ihr die Veränderung gemerkt? Hat er jeden Einzelnen gefragt und die meisten meinten, ja, sie ist ja immer noch dieselbe Person. Andere meinten, ich dachte mir nur noch so, oh Gott, wie siehst denn du aus? Und so waren die Antworten, also total gemischt. Und er hat gemeint, die Französischlehrerin sei zu ihm hergekommen und hätte ihm gesagt, wurde sie verheiratet? Weißt du da irgendwas darüber?
Oh,
wieso hat sie jetzt ein Kopftuch? Richtig dreist.
In der 6. Klasse?
Ja.
Was? Was denkt die denn? Oh mein Gott.
Und er hat sie dann aufgeklärt, hat gesagt, ja, ich wollte einfach... Dass er wollte halt das, was wir im Buch durchgemacht haben, wir hatten einen Tag vorher eben über Vorurteile und so gesprochen, dass wir das einfach so mal einfach mal real erleben, wie wir damit klarkommen oder unsere Kameraden, Klassenkameraden. Und er meinte dann, ich finde es krass, wie Menschen reagieren, vor allem wie Menschen nicht reagiert haben darauf und sich so ein Bild gemacht haben und nicht mal hergekommen sind und gesagt haben, hey, Ist irgendwas Neues bei dir oder was ist das oder irgendwas? Also drauf ansprechen oder so, weiß nicht. Die haben sich halt irgendwie bedroht gefühlt oder einer hat eben gesagt, ich habe mich bedroht gefühlt, habe mir gedacht, so Gott, was ist mit der?
Krass.
So. Und es sind Leute, oder die wir seit dem Kindergarten vielleicht auch kannten, ein paar unter denen. Und das ist eben das, du hast Vorurteile, aber du konfrontiert, also du möchtest auch nicht mehr über diese Menschen erfahren und dadurch entsteht ja dann auch vielleicht Rassismus, weil du es nicht kennst, willst du es auch nicht kennenlernen. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, dass du sagst, okay, wir sind in Deutschland, natürlich passen wir uns an, wir versuchen uns anzupassen, haben wir gemacht, indem wir, wie du zum Beispiel versucht haben, besser in Deutsch zu sein zum Beispiel. Aber hattest du das Gefühl, dass auch deine Nachbarn oder Freunde sich auch ein bisschen deiner Kultur oder dir angepasst haben oder eher gar nicht?
Richtig gute Frage, Dilek. Jetzt gerade, wo du diese Story erzählt hast, sind mir so viele Gedanken gekommen, weil, wie gesagt, mir war das gar nicht so bewusst, was alles passiert ist in der Schulzeit und so. Und dieses Thema Kopftuch, wir hatten in der ganzen Schulzeit keine Person, die ein Kopftuch getragen hat, bis irgendwann eine Person sitzen geblieben ist und dann bei uns in der Stufe war. Mhm. Und das war tatsächlich so, dass sie verheiratet wurde. Also sie hatte ein ganz liebes Mädchen und sie war kurz bei uns und dann war sie weg. Mhm. Und dann hat unsere Religionslehrerin erzählt, ja, sie wurde verheiratet in der Türkei, die ist im Dorf, die darf nicht wiederkommen. Und diese, das muss ich echt mal erzählen, das ist eine Heldengeschichte eigentlich. Diese Religionslehrerin hat ihren Koffer gepackt, ist in die Türkei gefahren, in das Dorf. Hat dieses Mädchen genommen. Hat dieses Mädchen genommen und wieder zurückgebracht, dass sie ihr Abi schafft. Und sie hat ihr Abi geschafft. Ja.
Das ist
wirklich richtig, richtig krasse Story. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren alle im Schock, weil sie war auf einmal von heute auf morgen weg. Alle haben sich gefragt, wir haben uns gefragt, was ist passiert? Aber viele haben gar nicht das bemerkt oder so getan, als ob sie es nicht gemerkt hätten, wenn eine Person gar nicht mehr kommt. Also das ist schon ein bisschen komisch, oder? Und als die Religionslehrerin, sie war halt wirklich sie hat evangelische Religion unterrichtet und war so offen für alles. Andere auch, ne? Sie war so eine wirklich sehr herzige Frau. Und was lustig war, sie konnte bis heute, also ich glaube, wenn ich sie heute frage, wird sie immer noch nicht meinen Namen können. Sie hat immer, was hat sie nochmal gesagt? Guigo oder sowas. Irgendwie immer so einen Namen, wo ich mir dachte, macht die das extra? Aber irgendwie konnte sie es nicht. Keine Ahnung. Diese Frau war auf jeden Fall eine Heldin. Also sie hat die geholt und es war an der Grenze zum Hammer. Kurdistan, da in der, also im Irak, Irak in der Nähe, in der Türkei. Und sie ist wirklich alleine. Sie kann ja kein Türkisch oder so. Sie ist einfach dahin. Also kurz gefasst, das hat sie uns berichtet. Das Mädchen genommen und ist zurück. Und ihr Vater hat einen Rechtsstreit gegen ihr, also gestartet und was auch immer. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Aber was ich weiß, ist, dass dieses Mädchen mit dem Kopftuch das nicht wollte, zurückgekommen ist und die Abi geschafft hat. Leider haben wir dann irgendwann erfahren, dass sie wieder zurück in die Türkei verschleppt wurde, weil sie ja dann verheiratet war, aber sie hat ihr Abi. Das hat sie geschafft. Und dazu ist mir auch was eingefallen, Dilek, weil Thema Kopftuch, wir beide tragen kein Kopftuch und ich weiß, vielleicht ist es jetzt zu deep, aber dieses Thema, es gibt Türken, die tragen Kopftuch und die sind religiös. Und es gibt Türken, die tragen kein Kopftuch, sind nicht religiös. Das denken ja viele, die nicht aus der Kultur kommen, oder? Und die stempeln das so ab. Mhm. So Kopftuch, oh, die wird gezwungen und die ist ganz religiös. Die muss jedes Mal zur Moschee und beten, 5-mal am Tag. Und mit der darfst du auch nicht so reden. Und ganz, ganz krass ist, dass ich das auch früher gedacht habe. Weil ich hatte mal eine Freundin, sie hat eine andere Freundin mir vorgestellt und sie hatte ein Kopftuch. Und da habe ich sie einfach nur gefragt, als Kind, wieso trägst du das Kopftuch? Und die hat gesagt, was fragst du mich das? Und ich habe mich so, also sie hat mich so ein bisschen so nach dem Motto, sowas fragt man nicht eine Religiöse. Sowas fragt, ich habe zum Beispiel gefragt, aus Neugier, hast du den Koran gelesen? Und sie hat gesagt, was geht dich das an? Wieso fragst du mich das nur, weil ich ein Kopftuch trage? Und ich meinte das eigentlich gar nicht so. Und dann habe ich mich voll distanziert von diesem Thema, dass man Menschen, die offensichtlich gläubig sind, weil sie ein Kopftuch tragen, jetzt auch ganz banal gesprochen, aber von denen wusste ich nicht, wie ich das Thema Religion ansprechen soll. Ich habe mich so geschämt, so darüber zu reden, so nichts Falsches zu sagen, weil nicht, dass sie es falsch verstehen und die sind nicht wie ich, weil die wollen nicht sein wie ich, weil die, so ein Gefühl hatte ich. Und das war in der Schulzeit so, weil wir, wie gesagt, also ich komme auch aus einer Gegend, wo sehr wenig Türken waren, sehr wenig Ausländer und wenn es dann Ausländer gab und einer ein Kopftuch getragen hat zum Beispiel, sind die voll aufgefallen. Und die wollten auch gar nicht mit mir connecten oder mit meinen anderen Mädels. Und deswegen habe ich auch diese Distanz entwickelt zu der Schulzeit, wo ich gedacht habe, shit, lieber nichts sagen, statt was Falsches zu sagen. Ja, musste ich, ja, gerade so, wo du drüber geredet hast, fand ich das sehr interessant, aber es war natürlich falsch. Ich meine, im Endeffekt war diese, tut mir leid, doofe Person, die dann mir so ein Trauma gemacht hat und so gesagt hat, was geht dich das an? Mein Gott, man kann ja wohl fragen. Als Kind, wenn man sowieso, ja. Ich war nicht im Islamunterricht, sowas gibt's ja, an vielen Schulen wird das unterrichtet, Islamunterricht oder Koranschule oder ne, türkischer Unterricht, sowas hatten wir nicht und mich hat das einfach interessiert. Und das, ich finde, eine Frage zu stellen, sollte nicht immer an den falschen Hals gelangen. Kann ich mir aber auch vorstellen, auf der anderen Seite, die legt, dass sie schon auch andere negative Erfahrungen hat, weil Leute fragen, weil sie sich lächerlich machen oder so. Vielleicht hat sie auch das gedacht. Weißt du?
Ja. So ist es, ja. Zum Beispiel auch eine Freundin von mir, sie hat erst später, also vielleicht mit 15, 16, angefangen, ja. Kopftuch zu tragen. Aber weil sie das wollte. Also sie hat mir das letztens erzählt. Grüße gehen raus an Mary. Sie hat erzählt, dass sie gesagt hat, sie wollte einfach vom einen Tag auf den anderen mit ihren Freundinnen zusammen, hatten sie einfach Lust. Also es war kein Zwang von der Familie. Ihre Eltern haben sogar gesagt, hey, mach's nicht, es ist noch zu früh in deinem Alter. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war, ich hab's vergessen. Aber sie meint, sie hat dann zum Beispiel auch ganz andere Sachen erzählt. Oder sie hat ihre Schulzeit oder auch allgemein alles, also die Eindrücke von den anderen oder auch die Reaktion von den anderen, ganz anders wahrgenommen als ich zum Beispiel. Weil du, wie du gesagt hast, es ist einfach ein Zeichen von sich einer Religion zugehörig zu zeigen, durch die Kleidung. Und das wirkt auf andere einfach anders, wie wenn ich so aussehen würde. Und man würde auch, man sagt ja auch, also man kann einer Person eigentlich nie ansehen, ist sie religiös oder nicht. Das kann man ja nie im Voraus eigentlich sagen, wie sehr die Person praktizierend ist oder nicht. Und ich verstehe dich auch vollkommen, wenn du da als Kind noch nie so wirklich Kontakt hattest und dann einfach neugierig warst, aber sie hat vielleicht auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht und ganz Negatives und ganz viele Vorurteile erfahren und deswegen hat sie dann so blöd reagiert, sage ich mal. Aber es ist krass, dass du das zum Beispiel so empfunden hast. Ich hatte das zum Beispiel, wir hatten auch keine Person mit Kopftuch in der Schule, aber dann im Studium und ich hatte das jetzt, weiß nicht, also jetzt, wo du es sagst, es war mir jetzt nie bewusst, dass ich das so wahrgenommen habe, dass ich zum Beispiel gegenüber Menschen, die Kopftuch tragen, dann auch vorsichtiger war. Ja,
warst du es nicht.
Gegenüber Religion.
Ja. Nee. Also was ich auch wahrgenommen habe, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt ist es nicht mehr so, aber früher hatte ich das Gefühl, dass die auch mich, weil ich kein Kopftuch habe, verurteilen.
Ah, verurteilen. Hm. Ja. Das hatte ich aber auch oft.
Und wenn ich mit den Leuten, zum Beispiel, die ein Kopftuch haben, mich getroffen habe oder in der Freundesgruppe, das hört sich jetzt ganz dumm an, aber es war so, dann habe ich versucht, mich geschlossen anzuziehen. Ja, voll krass, ne, wenn man so mit drüber nachdenkt, ja. Weil ich dachte, nicht, dass sie mich verurteilt, weil ich jetzt ein Kleid anhabe oder weiß ich nicht was. Doch, das war als Kind so, ich erinnere mich noch. Und das hat aber irgendwie jeder so gemacht. Also die ganze Freundesgruppe war dann so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist. Es war nicht die gleiche Person, die mir gesagt hat, hey, wieso fragst du? Aber es war auch ein Mädchen, sie hat immer sehr viel erzählt, was sie gemacht hat. Und für mich, das ist jetzt zu deep, da gehen wir jetzt nicht rein, weil dieses Thema Religion und Herkunft ist ja auch nicht immer das Gleiche. Apropos, ich weiß nicht, das muss ich auch noch kurz erzählen, die Nihan, kennst du bestimmt. Ja. Sie hat mit ihrer Schwester zusammen einen Podcast, ich habe das neu entdeckt. Hast du den mal gehört?
Ich habe nur gesehen, dass sie einen Podcast hat. Aber
hör unbedingt rein. Ich weiß nicht, ob es gestern war. Ich glaube, gestern kam eine Folge raus. Der Podcast heißt ja Keine Freunde. Schaut an euch beide. Ihr macht das so Hammer, finde ich. Und vor allem als Geschwister das zu machen, finde ich richtig cool.
Ich feiere die zwei
so voll. Und Gütchen ist so lustig. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie das skriptet und auswendig lernt oder ob sie echt von Natur aus so lustig ist. Richtig lustig. Und die beiden haben über ein Thema geredet wie Herkunft. Und glaube, dass man aus der Türkei kommen kann, aber kein Moslem sein muss. Dass man aus Deutschland kommen kann und kein Christ sein muss. Aber dass Leute das immer miteinander verknüpfen. Und genau das ist das auch mit dem Kopftuch. Man sieht ein Mädchen mit Kopftuch und hat 700 Vorurteile. Sogar wir, obwohl wir aus dem gleichen Land kommen. Sogar wir, also oder ich weiß nicht, ob du das halt hast, aber ich hatte auch Vorurteile, weil ich das so mitbekommen habe. Weil ich Angst hatte, dass diese Person so anders denkt wie ich. Obwohl das ja nicht so ist. Das ist ja Quatsch, ist das. Eigentlich ist das ja gar nicht so. Nur weil, das ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es, sie hat ihre Gründe, weshalb sie ihren Kopftuch trägt. das kann mir ja eigentlich scheißegal sein, wieso und weshalb sie das macht.
So ist es.
Das ist ja wie, ich trage jeden Tag Jeans, kann ja dir scheißegal sein, ob, wieso? Hä? Ich mach das, also weißt du, jeder macht das für sich. Ja. Und Glaube ist auch eine Sache, die aus dem Inneren kommt, hat nichts damit zu tun, dass die mit Kopftuch am gläubigsten sind und die, die kein Kopftuch haben, keine Moslems sind. Oder die, die fasten, so vor allem es, jetzt dieses Thema, die Leute, die fasten, sind ganz gute Moslems und ganz gläubig und die, die es
besser Menschen.
Und ja, ich weiß nicht, das ist so ein ganz, ganz tiefes Thema. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt heute reingehen sollten, weil wir reden ja erstmal nur über allgemein Türken in Deutschland und in der Schweiz. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich, glaube ich, dieses Thema Glaube.
Ja, voll. Also finde ich auch, dass das vielleicht, also wir können gerne mal darüber reden, aber das ist jetzt schon richtig, richtig deep. Und was soll ich sagen, warte mal. Genau. Ja? Die Frage, die ich dir vorher gestellt hatte, weil ich finde die voll wichtig. Deswegen
ich habe sie einfach ignoriert, sorry.
Nein, nein, alles gut, weil ich wollte auch unbedingt natürlich deine, also ich bin von einem Thema zum anderen gesprungen, aber ich finde, zum Beispiel, ich habe das so wahrgenommen, wir hatten mal, ich erzähle erstmal eine Story. Wir haben Nachbarn gehabt und die haben wir seit 10, 15 Jahren. Und ich habe damals mich mit Alp versprochen und wir haben dieses Versprechen zu Hause gemacht. Das ist wie so eine Art Verlobung. Und sie hat so voll den schönen Garten und dann habe ich sie gefragt, können wir in deinem Garten noch ein paar Bilder machen? Sie meinte, ja klar, gar kein Problem. Haben wir Bilder gemacht und am nächsten Tag habe ich mich dann zum Bedanken, habe ich ihr dann so ein kleines so ein Körbchen gemacht mit Schokolade, habe ihr noch ein paar Sachen von unserem, es gibt ja immer so Gastgeschenke, die habe ich da noch reingemacht von unserem Versprechen. Bin dann zu ihr, habe geklingelt, aber das ist jetzt nicht eine Nachbarin gewesen, die wir, mit der wir voll dicke waren. Aber ich meine, wir haben da 15 Jahre gelebt und sie kannte uns. Und wir bekommen ja, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf, da kennt jeder jeden. Und dann meint, habe ich ihr das so übergeben und das Erste, was sie gefragt hat, war, darf ich dich was fragen? Ich so, ja. Sie so, hast du ihn dir selber ausgesucht oder wurdest du jetzt gezwungen? Einfach so. Ich war so, also wir sind schon seit Jahren zusammen, habe ich gemeint und ich wollte heiraten und da ist nichts vom Zwang. So, dann habe ich auch gesagt, ich so, du kennst doch meine Eltern. Das ist genau das. Sie kannte meine Eltern, sie kannte unsere Familie, aber hatte trotzdem diese Frage zuerst im Kopf. Warum? Und das meine ich. Also man passt sich ja als Türkin natürlich hier in Deutschland an, aber man erwartet auch manchmal, dass vor allem, wenn jetzt wir die zweite, dritte, vierte Generation sind, dass sich langsam auch die Nachbarn vor allem, diejenigen, die mehr Kontakt zu Türken haben, sich auch ein bisschen die Kultur oder einfach die Kultur oder die Mentalität oder egal was mit der Türkei zu tun hat, dass man sich so ein bisschen informiert, also ein ganz kleines bisschen, dass man nicht solche Fragen stellt. Also ich finde das, wenn das jetzt jemand stellt, der noch nie Kontakt zu Türken hatte oder zu der Kultur, dann kann ich das verstehen, aber bei ihr war es nicht so. Und ich merke das zum Beispiel auch als Unterschied zu meinem kleinen Bruder und zu mir. Wie wir vorher gesagt haben, wir haben ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wir sind Türken, wir müssen das aber so ein bisschen nicht verstecken, sondern einfach, dass wir nicht als die Türken, die typischen Türken abgestempelt werden.
Dass wir die guten Türken sind, die guten. Die, wo man sagt, ah, guck mal, die können auch die deutsche Sprache. Wie krank eigentlich, aber ja.
Genau. Und bei meinem Bruder ist das gar nicht so. Also er hat zum Beispiel Freunde, die, er bringt denen zum Beispiel Türkisch bei. Sie lernen es zum Beispiel türkisch zu tanzen, weißt du, diese Halay und so. Die machen das in der Schule. Die sind so voll offen gegenüber der türkischen Kultur. Das kam aber so ein bisschen mit Gen Z vielleicht auch, weil die auch allgemein offener sind gegenüber manchen Kulturen. Und dann wir, so unsere Generation und die Generation von meinem Bruder, bei meinem älteren Bruder, bei dem merke ich, da ist es noch mal ein bisschen
anders. Bei denen ist es viel extremer.
Was denkst du darüber?
Bei denen ist es viel extremer, dass sie denken, ich bin eher deutsch als Türke. Bloß nicht, dass sie denken, ich bin Türke und verurteilen mich. Ja, weil die haben ganz andere Sachen erlebt und Vorurteile waren da noch präsenter. Bei meinen Eltern, also bei unseren Eltern, das ist ja noch extremer. Da war dieses Thema Mobbing und Ausgrenzen und ihr seid Türken, ihr seid Italiener, ihr seid das und das, bleibt in euren Gruppen, war ja noch präsenter und bei uns ist das abgeschwächt. Und das beobachte ich auch bei den Jüngeren, dass die sich voll vermischen. Aber bei mir war es zum Beispiel nicht so. Da habe ich nie das Gefühl gehabt, einer möchte Türkisch lernen oder fragt mal nach Bayram oder was das ist oder Zuckerfest oder wie auch immer, da war nicht Interesse da. Außer zum Beispiel bei dieser Religionslehrerin, die dann dieses Thema angesprochen hat, obwohl wir evangelische Religion hatten, das war das Unterrichtsfach, hat sie auch andere Religionen angesprochen und sie hat mal drüber gesprochen. Und dann hat sie zum Beispiel zu mir gesagt, ja Duygu, du kommst doch aus der Türkei, stell dich mal hier vorne hin, erzähl mal, was ist Zuckerfest? Und das war eher ein Charme für mich, da mich hinzustellen, das zu erzählen, statt dass ich stolz sage, ey, voll cool, ich erzähle jetzt was über mich. Weil es einfach, ich weiß nicht, ob es so war, weil ich noch jung war oder ob ich die einzige Türkin war und deswegen, es war irgendwie so unangenehm.
Wahrscheinlich.
Und nachdem ich es erzählt habe, war auch jetzt nicht so, boah, cool, interessant, sondern eher so, ja gut, next one, nächstes Thema. Ja, und dann schämt man sich dafür, was ein riesen Fehler ist und ich finde es so schön, dass es bei Gen Z wieder kommt, dass man stolz drauf ist, woher man kommt und, das darf, glaube ich, auch keiner vergessen, wo du geboren wurdest. Ja, wir sind in Deutschland geboren, aber das heißt nicht, dass wir uns aufgeben müssen, wo unsere Eltern herkommen, unsere Sprache aufgeben müssen und jetzt, nur weil wir hier geboren sind, dass wir auch deutsch sind. Ich finde es ganz falsch, diese Kultur, die von unseren Eltern, unseren Großeltern kommt, zu verdrängen, so wegzuschieben von allem, um bloß nicht doof dazustehen. Du bist so, wie du bist. Also du bist, immer und ewig, bis du stirbst, bist du ein Türke, der in Deutschland geboren ist. Und das ist so schwer, weil die Leute lieben ja Schubladen. Ja, wo kommen sie jetzt rein, in welche Schublade? Sind sie jetzt die Assi-Türken, die man abstempelt, die pöbeln, die Stress machen, ne? Gehört man zu denen? Gehört man zu den guten Türken? Wenn ich drüber rede, wenn ich das so ausspreche, wie verrückt das eigentlich ist, aber ich nehme das voll so wahr, dass es in unserer Gesellschaft so ist. Oder gehörst du zu denen, die sich ganz von Deutschland distanzieren oder von der Schweiz oder von Europa distanzieren und sagen, ich bin Türke und habe nichts mit dem Land zu tun? Und das finde ich auch falsch. Ich finde, man muss nicht alles definieren. Du bist einfach ein Mensch, unsere Eltern kommen aus der Türkei. Die Kultur müssen wir beibewahren, finde ich. Das möchte ich auch genauso. Ich glaube, das geht dir auch so, auch unseren Kindern weitergeben. Voll. Und auch zum Beispiel, mein Mann ist kein Türke und er interessiert sich voll für diese ganze türkische Kultur, ohne dass ich ihn zwinge und versuche, die türkische Sprache zu lernen und all das, weil es mir 100% wichtig ist, auch unseren Kindern das weiterzugeben. Und nicht zu sagen, ja, wir leben jetzt zweite Generation in Deutschland oder in der Schweiz, jetzt müsst ihr auch Deutsch werden. Ich finde das falsch.
Ja, so sehe ich das auch.
Gut, dass das wieder zurückkommt.
Super ja. Zusammengefasst. Voll. Ja, vor allem, du, was mir jetzt so ein bisschen in den Sinn kommt, ist, wir sind ja nicht die einzige ethnische Gruppe oder ethnische Minderheit, sagt man, oder? In Deutschland. Es gibt ja auch Albaner, es gibt ja auch Italiener. Also ganz, ganz viele verschiedene Kulturen, die sich in Deutschland eigentlich wiederfinden. Und ich frage mich, wie es denen geht. Ging es denen auch so wie uns?
Ja.
Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Statistiken angucken, Anzahl der Ausländer in Deutschland nach Herkunftsland.
Okay.
Das ist jetzt eine ganz kurze Statistik, die ist nur von 2020 bis 2022. Mhm. Und ganz weit oben ist natürlich Türkei. Mhm. Und zwar mit ungefähr 1,4 Millionen Türken. Mhm. Und das hat sich jetzt über die Jahre nicht drastisch verändert. Also es ist die Veränderung ist minimal. Mhm. Aber auf Platz 2, ich bin echt gespannt, ob du drauf kommst. Damit wir es besser vergleichen können, schauen wir uns jetzt nur ein Jahr an, und zwar 2022. Mhm. Deswegen ist es super interessant, wie sich das verändert hat. Und zwar auf Platz 1, habe ich gesagt, ist die Türkei. Ja. Und was denkst du, was ist auf Platz 2?
Also im Jahr 2022.
Was vorher?
Ja.
Genau. Was vorher jetzt nicht so hoch war, wo die Zahl nicht so hoch war. Aber seit 2022 ist sie super hoch. Fast so hoch wie die Türken in Deutschland.
What?
Was mich voll schockiert gerade. Ja.
Eigentlich wollte ich Ukraine sagen. Ja. Ah ja? Es gibt fast mehr Ukrainer wie Türken in Deutschland.
Fast gleich, also 1,1 Millionen Ukrainer. Und ein Jahr vorher, 2021, waren es 155.000.
No way, was?
Aha.
Ja gut, klar, kommen alle
wie
vom
krass,
Krieg her,
oder?
Ja. Ist schon viel. Also viel meine ich damit, weil man, also wir, als wir in Deutschland gelebt haben, ich glaube, dir war es auch so präsent, dass viele Türken in Deutschland leben. Aber dass es fast so viele Ukrainer jetzt gibt, krass. Ja, hätte ich nicht gedacht.
Und was kannst du dir vorstellen, was auf Platz 3 auch ein Kriegsgebiet?
Auch ein Kriegsgebiet? Syrien? Ah ja, ja. Viele Flüchtlinge. Ja. Krass.
Und dann ist Rumänien, Polen, Italien, Kroatien, Bulgarien, Afghanistan, Griechenland und dann geht es so runter. Krass. Aber es ist krass. Also Türkei ist immer noch, Türkei ist immer noch auf Platz 1.
Ja.
Und schauen wir uns mal einfach mal das Verfahren
ja, der bitte. Schweiz an. Ja, bitte. Wollte ich gerade fragen. Bin ich voll gespannt jetzt.
Es sind auch wieder ausländische, das ist jetzt auch, das ist eine Statistik aus dem Jahr 2022. Mhm. Und zwar einfach die ethnischen Gruppen in der Schweiz, also die Ausländer. Ja. Was ist da auf Platz 1? Was denkst
Albaner.
Du?
Albaner. Was?
Hätte ich niemals gedacht.
Afrikaner. Franzosen? Stopp! Deutsche!
Fast? Deutschland ist auf
Platz Österreicher!
Zwei. Nein, es ist ein Nachbar. Also, es, ja, Österreich ist auch ein Nachbarland, aber es ist ein Nachbarland.
Italien?
Ja, ja 332.000 Italiener.
Nein! Das ist viel!
Ja, 315 oder 316.000 Deutsche.
Mm.
Frankreich ist auf Platz 4 mit 157.000 und auf Platz 3 ist Portugal mit 253.000. Und
dann ist ja
auf Platz 5 ist Kosovo.
Okay, ich nehme das zum Beispiel, hättest du mich gefragt, vom Gefühl her, hätte ich sofort Albaner, Deutsch und Albaner gesagt, weil die sehr hier, sehr verteilt, also sehr viel, sehr präsent sind. Aber krass, okay, Italiener.
Aber vielleicht sind sie in der Deutschschweiz sehr präsent.
Guter Punkt, ja. Ja, deswegen habe ich.
Und wenn man ganz Schweiz betrachtet.
Aber direkt deswegen habe ich nicht Italien direkt gesagt, weil italienische Schweiz ist ja wirklich sehr klein. Mhm, krass.
Das wundert mich auch voll.
Ja, gut, vielleicht ist in Italien nicht so die Wirtschaft so gut wie in der Schweiz und das ist halt voll naheliegend, dass dann alle rüberwandern in die Schweiz. Krass, hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Okay. Und die Türken?
Okay, jetzt noch eine dritte Statistik.
Ja, aber wie steht die denn?
Und zwar Anzahl.
Pardon, wie sieht es denn aus mit den Türken in der Schweiz?
Ach so, sorry.
Nein, aber das würde mich auch interessieren. Das heißt, also klar, es gibt viel mehr Albaner als Türken.
Sorry,
aber
wollte ich natürlich sagen, macht natürlich Sinn. Habe ich voll vergessen. Also nach Kosovo kommt Spanien mit 70.000, 91.000. Und dann kommt die Türkei mit 70.000.
Also Platz 6? Oder
7, Platz 7, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, krass. 7. Ja, Platz 7 ist Türkei. Mhm. Also es gibt nicht so viele Türken in der Schweiz. Aber ich habe auch das Gefühl, ich begegne jetzt nicht so
sehr
viele Türken, wie jetzt, wenn ich in Deutschland lebe.
Sehr wenig, sehr wenig. Ich habe gehört, in Basel und in Aarau, da leben viele. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch mal eine Statistik gesehen. Aber hier in Zürich, also vielleicht gibt's einige, aber ich höre auch selten türkisches Sprechen. Die türkische Sprache höre ich auch selten. Aber krass, okay.
Ich auch.
Dritte Statistik.
Dann kommen wir zur letzten Statistik. Und zwar die Anzahl der Einbürgerungen von Türken in Deutschland. Und zwar die letzten 12 Jahre ungefähr.
Okay.
Was denkst du? Ist es mehr geworden über die Jahre oder weniger?
Ich kann mir vorstellen, letzten 10 Jahre hast du gesagt?
Letzten 12 Jahre.
Doch, ich sage, es ist ganz langsam, aber ein wenig angestiegen. Stetig angestiegen, sage ich. Aber wirklich minimal, jetzt nicht so drastisch.
Und zwar, ich sagte die Zahl im Jahr 2010 und die Zahl im Jahr 2022.
Okay.
Im Jahr 2010 waren es 26.000 und im Jahr 2022 sind es 14.000.
Viel weniger. Mhm. Es sinkt.
Also jetzt nicht die Hälfte, aber mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ist das nicht krass?
Ja, ich verstehe es aber ein bisschen.
Also es geht nicht direkt runter, es ist so, es steigt im Jahr 2012 extrem an, da ist so ein Peak von 33.000 und dann geht es so langsam runter.
Mhm.
Ich kann mir jetzt aber nicht erklären, aus welchem Grund.
Ich kann mir schon vorstellen, die legt, dass der Hype in Deutschland, nach Deutschland zu ziehen, weg ist. Das war bei unseren Opern, bei unseren Eltern, das war noch so high, denke ich mal, da war auch das Peak von den ganzen Einwanderungen, oder? Als Arbeiter und was auch immer, aber die nächstletzten Generationen, ich glaube, das hört sich jetzt ganz doof an, aber ich glaube, es gibt ganz andere Länder, die für jetzt Türken in Frage kommen, wo sie hinwandern.
Wollte ich auch gerade sagen, ich hatte eine Freundin, sie war letztens in Miami, sie meinte, es sind nur Türken dort.
Das wollte ich auch erzählen, das ist mir auch letztens aufgefallen, das hat einer irgendwo, was, wer hat das gesagt, irgendwo auf dem TikTok habe ich das gehört, dass so viele Türken nach Amerika ziehen, nicht nur zum Studieren, sondern auch da weiterbleiben, ja.
Genau, also ich glaube, Deutschland ist gar nicht mehr so ein attraktives Land, kann ich auch verstehen, für Türken da hinzuziehen.
Weißt du, was ich für Türken, die nach Deutschland ziehen, weshalb es attraktiv sein könnte, trotz allem, wäre natürlich, dass es viele Türken gibt. Das heißt, theoretisch gibt es auch einige türkische Firmen, die es in Deutschland gibt, wo du auch wirklich, also eine Verwandtin von uns macht das, sie muss nicht mal die deutsche Sprache lernen, weil das Unternehmen in Deutschland aus der Türkei kommt und sie einfach da arbeitet, aber einen deutschen Lohn kriegt, zum Beispiel sowas. Ne? Es gibt das Umfeld, meine Großeltern, ich weiß nicht, wie es dahin geht, Dilek, aber meine Großeltern leben seit 45 Jahren in der Türkei, meine Großeltern leben seit 45 Jahren in Deutschland und sie können nicht gutes Deutsch, obwohl sie auch hier gearbeitet haben, ne, in Deutschland. Und das ist der Grund ist, du lebst in einer Gegend, wo so viele Türken sind, dass dein Supermarkt, deine Kassiererin am Supermarkt, dass deine Handyanbieter, dass alles auch jeder spricht Türkisch. Deswegen ist gar nicht so schlimm, wenn du nicht Deutsch kannst, was eigentlich auch nicht gut ist. Aber ja, es gibt viele, viele Türken, die einfach sich dann in Gruppierungen einfach so leben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es für manche auch noch einfacher ist, hier hinzukommen, also nach Deutschland zu kommen, weil du halt einfach viele Türken um dich hast. Das ist jetzt nicht in anderen Ländern so, oder?
Warum denkst du, gibt es immer weniger Einbürgerungen? Warum nehmen immer weniger Türken die deutsche Staatsangehörigkeit an? Zum Beispiel, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Türken, die, sag mal, vor 20 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, dass sie wieder in die türkische wechseln, weil sie vielleicht in die Türkei ziehen oder so. Oder weil sie aus der Türkei Rente beziehen. Das
machen ganz viele Leute. Oder in der Türkei wählen wollen.
Grund.
Ja, gibt ja auch eine riesen Anzahl an Deutsch-Türken, die aus Deutschland die Türkei da sich wieder einmischen. Sorry, ich kann einfach da nicht neutral bleiben. Ich finde das so ein Schwachsinn, aber gut. Dass die da für ein Land, wo sie nicht selber leben, wählen. Genau. Also das ist ja grauenhaft. Dann tut mir leid, wähl in dem Land, wo du lebst. Weil die Leute, die dann da leben, müssen das ertragen. Nicht du selber, weil du lebst ja in Deutschland. Aber gut, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die deswegen auch nicht ihren Pass ändern oder Doppelstaatsbürgerschaft haben.
Genau, das kann natürlich auch sein. Also hier geht es wirklich nur von türkischen Pass abgeben, deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Ja. Und vielleicht, weiß nicht, also ich könnte mir das auch noch so vorstellen, dass die Leute, die, sagen wir mal, vor 20 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit eingenommen haben und jetzt, sagen wir mal, die dritte, vierte Generation, die haben ja schon die deutsche Staatsangehörigkeit schon automatisch, dass sie sich dann nicht nochmal einbürgern.
Ja, klar.
Das könnte ich mir halt auch vorstellen.
Ja, klar.
Aber ansonsten, ich denke, ja, vielleicht
aber
kommen auch wenige Türken.
Dilek, das können wir eigentlich unsere Zuschauer fragen.
Das kann es natürlich auch sein.
Wie geht es euch? Also gibt es unter euch Ausländer allgemein oder auch, ne, die so Erfahrungen haben, die die den Deutschen als Ausländer einen deutschen Pass noch haben oder doppelte Staatsbürgerschaft haben oder sagt hier auch, nee, ich möchte von meinem Heimatland der Staatsangehörigkeit, das würde mich voll interessieren, weißt du, wie alle dazu stehen. Voll. Ist es euch wichtig, einen deutschen Pass zu haben oder denkt ihr euch, nee, ich bin Italiener, ich bin Albaner, ich bin Türke, was auch immer, ich möchte die Staatsangehörigkeit von meinem Heimatland. Schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare.
Ja. Aber, Duygu, es war eine richtig crazy Folge, habe ich das Gefühl. Wir haben über vieles geredet.
Ja.
Wirklich, es war super, super spannend. Und wir haben auch wirklich Sachen angeschnitten. Wir hoffen natürlich, dass sich dadurch keiner irgendwie angegriffen fühlt oder irgendwie getriggert. Es ist einfach unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir müssen hier ehrlich sein. Wir können hier nicht einfach sagen so, ja, ich habe das nicht so empfunden. Es war alles harmonisch, es war alles schön. Nein, es war leider nicht immer so. Und es ist auch nicht einfach, als eine Person mit Migrationshintergrund in einem Land zu leben und die beiden Kulturen aufeinander, wo beide Kulturen aufeinandertreffen und man sich auch irgendwie auch denkt, muss ich mich jetzt entscheiden zwischen den beiden Kulturen? Kann ich nicht einfach beide annehmen und beide ausleben? Ja. Und man, wie du gesagt hast, man wird aber trotzdem in Schubladen gesteckt, was man als Kind dann einfach nicht so wahrnimmt oder nicht wahrnehmen möchte oder was dich als Mensch dann vielleicht später dann auch ausmacht, diese Veränderungen, die du da dann in der Kindheit hattest. Und ich bin super gespannt, was ihr zu berichten habt. Habt ihr dasselbe erfahren? Seid ihr vielleicht nicht, vielleicht seid ihr auch, weiß nicht, vielleicht habt ihr das überhaupt nicht so erfahren. Vielleicht war alles harmonisch, kann ja auch sein.
Klar.
Berichtet uns von euren Erfahrungen unbedingt. Wir sind super, super gespannt auf all eure Kommentare. Natürlich immer, Leute, bitte immer, immer höflich bleiben. Nicht irgendwelche anderen Leute beleidigen oder verurteilen oder bitte immer ganz sachlich bleiben in den Kommentaren. Das ist uns super wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch extrem gespannt, wie ihr das alle wahrgenommen habt. Und wir reden ja nur über Türken, weil wir aus der Türkei kommen, weil unsere Eltern aus der Türkei kommen. Aber das gilt ja für alle anderen auch. Alle anderen, die egal von wohin ausgewandert sind und seit mehreren Generationen dort leben, wie ihr das wahrgenommen habt, was ihr für euch als richtigen Weg definiert. Wisst ihr was? Ich meine so nach dem Motto, dass man sagt, ich habe den Weg gefunden, die beiden Kulturen zu vereinen. Oder ihr sagt, ich habe mich nur für eine Kultur entschieden, wie ihr damit klarkommt. Und mich würde super interessieren, weil wir gerade vorhin auch über Alicia Kayang gesprochen haben, ihre Schwester. Das habe ich auch noch mitbekommen. Sie hat ein Kopftuch seit kurzem. Und ja, als sie das Kopftuch angelegt hat, ich habe nur ein bisschen mal die Kommentare durchgeschaut. Das war auch, also größtenteils Support, aber auch einiges, wo da war irgendwie, okay, sie wurde gezwungen, safe hat irgendein Typ sie überredet, ihr Vater hat sie überredet, was auch immer. Das finde ich krass, wenn es Leute von euch da draußen auch gibt mit Kopftuch zum Beispiel oder einer anderen religiösen Kopfbedeckung, ob ihr heutzutage immer noch negative Erfahrungen oder positive Erfahrungen macht und wie es euch ergangen ist. Ich finde das Thema so spannend, Dilek.
Ne? Ich auch voll. Ja. Mega.
Vielleicht müssten wir es schon ein paar zweimal machen mit euren Fragen dann. Ihr habt.
Genau, super gerne.
Okay.
Dann würde ich sagen, Duygu, war's das mit der Folge.
Ja.
Und ich freue mich auf nächste Woche wie immer. Und vergiss nicht, diesen Podcast zu bewerten, uns zu folgen und auch ein Like da zu lassen. Darüber freuen wir uns immer. Und dann würde ich sagen, mach's gut. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.